Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche. Mit Michael Bielitzer und Peter Brück.
So, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum Herd- und Ofen-Podcast. Mein Name ist Peter Brück und ich begrüße ferner an meinem Küchentisch meinen guten Freund und Podcast-Kompagnon Michael Bielitzer. Hi, Billy.
Hallo, Peter.
Heute geht es bei uns ums Grillen, aber natürlich werden wir euch nicht mit einer normalen Grillfolge mit offensichtlichen Inhalten langweilen, denn ihr habt ja alle schon gegrillt und habt eure Erfahrungen damit gemacht, sondern wir haben natürlich unseren eigenen Herd- und Ofenzugang und setzen heute zwei Schwerpunkte. Zum einen erzählen wir euch, was eine feige Bratwurst ist und zweitens, wie man eine Suppe grillt. Geht also zum einen um Grillwurst, kann man die auch selber machen, selbstverständlich kann man das, Billy wird uns verraten wie. Und was macht eigentlich der Vegetarier? Grillt er nur Gemüse oder welche Wurstalternativen gibt es für den? Wir haben tatsächlich den Test gemacht, was übrigens auch ein bisschen lustig und schräg war, werdet ihr gleich hören. Danach schauen wir uns an, wie man in anderen Ländern grillt und landen für Schwerpunkt 2 in Thailand. Denn da wird, man höre und staune, Suppe gegrillt. Und hier im Herd- und Ofen-Podcast zeigen wir euch, wie das geht. Und bemühen uns wie immer, alles so zu verpacken, dass ihr es sofort ausprobieren könnt. Gewürzt mit ein paar Anekdoten aus unserer Küche. Billy, wer Fragen hat zum Herd- und Ofen-Podcast, Ideen, Themenwünsche und so weiter oder einfach nur plaudern möchte übers Kochen und Backen, was kann der machen?
Ihr könnt uns schreiben. Wir sind bei Facebook und Instagram zu finden unter herdundofen.podcast beziehungsweise bei Twitter unter herdundofen-pod. Per E-Mail geht natürlich auch, entweder an Peter unter peter@herdundofen-podcast.de oder an mich, billy@herdundofen-podcast.de. Falls ihr euch das jetzt nicht merken konntet, geht einfach auf unsere Webseite unter herdundofen-podcast.de. Dort findet ihr alle Podcast-Feeds, die ihr abonnieren könnt. Ihr findet alle Social-Media-Plattformen, auf denen wir vertreten sind, einfach und übersichtlich.
Und an peter@herdundofen-podcast.de hat uns Silke geschrieben. Eine ziemlich lange Mail, ich lese mal einen Teil vor. Hallo Peter, großes Lob an euch beide, man merkt, dass ihr Medienprofis seid. Der Podcast ist rundum gelungen, ich finde es unterhaltsam und interessant. Der Wechsel aus Einspielern mit deiner Stimme und dem Gespräch zwischen dir und Michael lockert das Ganze sehr auf. Danke Silke, freuen wir uns. Falls ihr noch ein Thema sucht, Reste essen bzw. Gerichte, die aus Essensresten entstanden sind und mittlerweile total beliebt sind. Ist ja bei euch schon angeklungen, als Michael erwähnte, laut seiner Mutter würde bei einer Paella die Küche ausgefegt werden. Genau, darüber haben wir gesprochen in der ersten Folge Es gibt Reis, Baby, zu finden unter herdundofen-podcast.de/1. Silke schreibt weiter, dazu meine Empfehlung www.zugutfuerdietonne.de von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Es gibt dazu auch eine App für Smartphone. Liebe Grüße, Silke. Ja, Silke, danke für die schönen Komplimente,
ja,
freuen wir uns. Und natürlich auch für den Themenwunsch, Reste essen, klar, ist immer ein Thema. Also sowohl bei Billy als auch bei mir ist Nachhaltigkeit in der Küche wichtig. Den Link aus Silkes Mail, den habe ich mir kurz angeschaut, zugutfuerdietonne.de, können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken, das ist nämlich echt ganz cool. So wie Silke schreibt, ist das eine Seite vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und da gibt es eine Suchmaschine, in die man einfach eingeben kann, was man für Reste vielleicht gerade im Kühlschrank hat. Und dann werden als Suchergebnisse Rezepte ausgespuckt, die man mit diesen Resten kochen kann. Mhm. Und ich habe mal so einen Test gemacht. Ich habe zum Beispiel eingegeben, weil ich das gerade habe, Reste von Paprika und Mais im Kühlschrank. Und da wurde mir ein Rezept vorgeschlagen. Mexikanische Burritos. Warum nicht? Oder, was ich auch mal gemacht habe, weil es das heutige Thema betrifft, wer nach dem Grill noch Bratwürste über hat. Was kann der machen?
Wurstsalat?
Genau, es tauchen mehrere Rezepte auf, 16 Rezepte oder sowas wurden mir angezeigt. Ich habe jetzt hier rausgesucht, marokkanische Currywurst. Und was ich daran ganz nett finde, ist, es ist ein Rezept, was präsentiert und empfohlen wird von Mario Kotaska. Das ist der Fernsehkoch von Die Küchenchefs auf Vox. Und ich habe gesehen, dass es also einige sag mal, Kochprominenz gibt, die sich für diese Seite zur Verfügung stellt und da bestimmte Rezepte präsentiert. Finde ich eine ganz nette Sache, weil das bestimmt Publikum zieht,
ne, auf jeden
und
Fall.
Den Leuten dabei hilft, sich mit dem Thema Resteverwertung auseinanderzusetzen. Also, Silke, ganz lieben Dank für die guten Empfehlungen. Freuen wir uns. Wie gesagt, den Link zu gutfuerdietonne.de packen wir auch nochmal in die Shownotes. Und wir, Billy, würde ich sagen, steigen jetzt ein, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Okay, Thema Grillen. Wenn es darum geht, ist in Deutschland die Bratwurst ja immer noch die Nummer 1 und du, Billy, hast dich da in der Vergangenheit viel mit beschäftigt. Du bist sogar selber Wurstmacher, entwickelst Wurstrezepte. Erzähl doch mal ein bisschen davon.
Ja, ich muss wirklich sagen, ich liebe die Wurst, insbesondere die Bratwurst. Habe ich auch total gerne auf dem Grill. Ich spreche jetzt wirklich aber auch von selbstgemachter Wurst. Ne?
Okay.
Und weil ich finde, dass es unheimlich Spaß macht, Wurst selbst zu machen. Du kannst dich einerseits bei der Herstellung von Wurst auf eine lange Tradition in Deutschland der Wurstherstellung berufen. Und andererseits ist es wirklich Spielraum für Experimente. Ne? Weil du kannst halt wirklich mit Gewürzen experimentieren, mit Zutaten experimentieren. Das heißt, auf der einen Seite kannst du versuchen, einfach eine leckere, klassische Bratwurst Nürnberger Art herzustellen.
Ja.
Oder du experimentierst und kreierst eine Wurst mit roter Beete, habe ich selbst schon gemacht,
ja.
Kastanien, Nüssen oder Sauerkraut mit Wein und so weiter. Und das finde ich halt hochspannend. Ja. Und zum anderen, was ich auch wichtig finde, das ist auch so ein bisschen so eine Sache, wie ich selbst zur Wurst gekommen bin, ist eben so ein bisschen dieser Aspekt Nose to Tail. Also, dass vom Tier sozusagen alles verwertet wird und nicht nur die Filetstücke. Das ist sogar überhaupt nicht gut, weil da ist viel zu wenig Fett dabei. Und eine gute Bratwurst braucht auf jeden Fall viel Fett, damit sie nicht trocken wird. Also für mich ist eine Wurst, wenn man sie selbst macht, einfach unheimlich spannend. Es macht Spaß, die herzustellen. Wir kommen ja gleich nochmal darauf.
Ja, klar.
Man kann sich richtig austoben, kann Ideen entwickeln. Und ich finde, es ist einfach das Gegenstück so ein bisschen zu dieser Filetgesellschaft oder zum Dry-Aged Steak für 99 Euro das Kilo.
Jetzt gibt es rohe Bratwürste, gebrühte Bratwürste. Was sind deine? Deine sind immer roh, ist das richtig?
Ja, ich habe auch schon gebrühte gemacht. Allerdings die rohen, man merkt beim Brühen, verlieren sie etwas Geschmack.
Geben denen dann was ans Wasser ab?
Genau. Ich habe gebrühte deswegen schon öfters gemacht, wenn ich mal für Freunde auf einem Event gegrillt habe und musste da 200, 300 Würstchen vergrillen, dann ist das für mich, ich bin ja auch kein Profi, ist das natürlich schon eine ganz schöne Belastung. Und dann mit rohen Bratwürstchen auf dem Gas- oder Kohlegrill umzugehen, ist nicht ganz so einfach.
Denn was ist der Unterschied?
Ja, es läuft halt, erstmal ist es so, die sind ja wirklich roh. Die müssen ja durch sein. Im Gegensatz zu Vorgebrühten, die sind ja eigentlich schon durch und müssen eigentlich nur noch Bräune annehmen.
Verstehe.
Ne? Das ist natürlich viel einfacher. Du wartest einfach, bis die braun sind, die fertig sind, legst sie zur Seite. Wenn jemand eine haben möchte, gibst du die raus. Während bei den anderen, wie bei einem Steak, musst du halt darauf achten, dass die Wurst wirklich durch ist. So, und deswegen ziehe ich mal so für Events oder wenn ich für Freunde was mache und wirklich 200-300 Würstchen auf den Grill kommen, dann ziehe ich eine Vorgebrühte vor und ansonsten sind es immer rohe Bratwürstchen.
Verstehe.
Mögen auch die Leute, die sich von mir mal ein paar Würstchen holen, eigentlich mehr.
Ja, okay. Vielleicht sagst du noch mal kurz was zum Thema Fleischauswahl. Das ist ja gerade schon angeklungen. Für eine Bratwurst sollen es keine Filetstücke sein, weil da viel zu wenig Fett drin ist, sondern, das hast du mir auch im Vorfeld schon mal erklärt, wenn du zu deinem Metzger oder Fleischhändler gehst, dann kaufst du also kein thekentaugliches Fleisch, sondern Reststücke, oder?
Thekentauglich meine ich, beim Metzger in der Auslage, das Fleisch muss natürlich gut aussehen, müssen gute Stücke sein. Reststücke und so weiter kommen, glaube ich, auch beim Metzger nachher in irgendeine Wurst. Ne? Und weil sie in der Theke nicht zu verkaufen sind.
Verstehe.
Und ich würde nie, wenn ich selbst eine Wurst mache, einfach zum Metzger gehen, in die Auslage gucken und sagen, ich hätte gerne hier, keine Ahnung, Kilo Schweineschulter und so weiter. Sondern eigentlich rufe ich meinen Metzger immer an und sag, ich möchte jetzt nächstes Wochenende Wurst machen. Ich brauche, keine Ahnung, 1, 2, 5, 10 Kilo Fleisch dafür. Und bitte such mir was raus. Und du weißt ja, es dürfen auch gerne irgendwelche Reststücke sein.
Ja, verstehe.
Und das sucht er mir dann auch zusammen.
Ja.
Die sind dann optisch manchmal nicht so schön, aber das macht überhaupt nichts.
Okay. Ich würde sagen, jetzt werden wir mal ein bisschen konkret, um unsere Hörerinnen und Hörer nicht länger auf die Folter zu spannen, denn du hast uns mitgebracht, wie man Bratwurst selber macht. Und ich würde mal tippen, so viele Leute haben das noch nicht probiert.
Ja, das kann schon sein. Das liegt einfach daran, man muss ein bisschen Erfahrung sammeln damit. weil die Wurst, die ist ja nicht wie eine Frikadelle, einfach so mit der Hand zusammengeknetet, sondern sie muss ja noch irgendwo rein, nämlich in den Darm.
Klar.
Das ist eine Übungssache. Dann braucht man Gerätschaften dafür.
Mhm.
Ich selbst habe einen Wurstfüller.
Okay.
Den gibt es in verschiedenen Größen. Also ich habe mittlerweile ein etwas besseres Gerät, weil ich auch schon mal, wie gesagt, für Events und Freunde und so weiter ein bisschen mehr Wurst mache. Da soll es auch ein bisschen komfortabler sein. Aber angefangen bin ich auch mal vor einigen Jahren mit einem ganz kleinen Wurstfüller. 25 Euro kann man online auch bestellen.
Jetzt würde ich aus Perspektive unserer Hörerinnen und Hörer, die vielleicht auch noch nicht mal einen kleinen Wurstfüller für 25 Euro haben, die Frage stellen wollen, kann man nicht auch einfach so einen Spritzbeutel verwenden mit einer Lochtülle und damit irgendwie den Darm befüllen?
Könnte ich mir auch vorstellen. Es ist natürlich so, dass selbst bei einem Kilo Fleisch ich so einen kleinen Wurstfüller schon ein paar Mal füllen muss, zweimal oder sowas, glaube ich. Mir wäre es einfach zu aufwendig.
Ne? Aber das hat ja wahrscheinlich damit zu tun, dass du es auch häufiger machst. Ne? Wer jetzt vielleicht einfach mal das ausprobieren möchte, was du uns gleich sagst.
Also ich würde sagen, vielleicht geht das, ja. Und es ist auch so, dass manche Fleischwölfe, weil Fleischwölfe,
würde ich sagen Wölfe,
Wölfe auch so einen Aufsatz haben. Ne? Kann man alles probieren. Ich finde allerdings jetzt auch so eine Ausgabe, 25 Euro, jetzt auch nicht so ein Hammer und kann man verleihen an Freunde und so weiter. Ich würde das einfach mal machen. Kommen wir doch mal ganz kurz dazu, was brauche ich überhaupt dafür an Gerätschaften? Man braucht im Grunde genommen, wenn man es einfach mal ausprobieren will, noch nicht mal einen Fleischwolf. Weil du kannst ja auch zum Metzger gehen und kannst ja auch Fleisch dort vor Ort wolfen lassen.
Klar.
Und bei einem guten Metzger, dem man vertraut, der am besten sogar Fleisch aus biologischer oder zumindest artgerechter Haltung hat, mit dem kann man auch sprechen und kann sagen, du, ich hätte gern das Stück Fleisch und das Stück Fleisch und wolf mir das mal. Und grob oder fein und so weiter.
Ja.
Ist natürlich toll, wenn man so einen Fleischwolf hat. Da gibt es ja die unterschiedlichsten. Es gibt elektrische Fleischwölfe. Es gibt die, die vielleicht auch, den du auch noch kennst, so wo man mit der Hand kurbelt, wenn man so am Tisch festmacht. Ne? Wenn man es öfter macht, ist es sowieso toll. Man kauft sich einfach ein paar Stücke Fleisch irgendwo beim Metzger oder auf dem Markt und kann das zu Hause ganz frisch wolfen, weil natürlich schon fertig gewolftes Fleisch eine deutlich geringere Haltbarkeit hat als Fleischstücke aufgrund der größeren Oberfläche durch das Kleinmachen. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, gehacktes würde ich höchstens über eine Nacht im Kühlschrank lassen und dann verwerten. Das ist also schon mal ein Vorteil. Also, aber wenn man es ein bisschen besser haben will, braucht man Fleischwolf. Reicht irgend so ein Teil, keine Ahnung, 40 Euro oder sowas. Aber braucht man nicht unbedingt. Man braucht eigentlich nur dieses zerkleinerte Fleisch.
Ja, genau. Das heißt, wer erstmal einsteigen will, würde sich das bei seinem Metzger besorgen.
Genau.
Und dann kann er loslegen.
Ne, kann sich das besorgen und würzt das dann, kommen wir gleich noch drauf, so wie er möchte und kann dann loslegen. Dann brauche ich natürlich den Fleischfüller, haben wir gerade drüber gesprochen, und Darm. Da ist schon die erste Hürde, wo bekomme ich Darm?
Ich würde tippen, auch beim Metzger.
Bekommt man auch beim Metzger. Aber das ist heute gar nicht mehr so einfach. Also man muss auf jeden Fall vorher anrufen, weil wenn man einfach so zum Metzger geht, oftmals ist es so wie bei den Bäckereien, die Wurstküche ist gar nicht mehr unbedingt beim Metzger selbst, sondern ist irgendwo in der Stadt, weil die Metzgereien mittlerweile dann, keine Ahnung, wie zum Beispiel bei uns im Münsterland, 5 Filialen haben und eine zentrale Wurstküche haben. Ne? Dann hat er das also gar nicht unbedingt vor Ort, weil er vor Ort nur die fertigen Würste hat.
Ja.
Oder er hat das falsche Kaliber. Kaliber, sagt das zufällig was?
Gar nichts.
Also natürlich kennst du auch Würste, die sind ganz dünn, Würste sind dicker, ne? Mitteldicke Würste. Und das nennt man halt so diesen Durchmesser, nennt man Kaliber.
Verstehe.
Und ich benutze zum Beispiel bei meinen Bratwürstchen, die ich mache, ein Kaliber 28-30. Das ist so eine normale Bratwurstdicke, wie man es so kennt.
Das Ringmaß.
Ringmaß, ganz genau. Und deswegen, ich habe das mal gemacht beim Metzger, musste es auch vorbestellen. Der hat mir es am nächsten Tag mitgebracht. Das kann man machen, aber ich bestelle das mittlerweile. Weil es ist natürlich auch ein bisschen günstiger als beim Metzger vor Ort. Also ich muss zugeben, online bei den großen Hausschlachtversendern, die gibt es. Ne? Und da kann man, ich glaube so für 15, 16 Euro bekommt man 45 Meter Schweinedarm in dem Kaliber, den ich gerade genannt habe, einfach nach Hause gesendet. Der ist dann in so einer Salzlake eingelegt und der hält sich dort auch unglaublich lange.
Mhm.
Also kann man Monate verwenden.
Verstehe.
Aber das brauchst du natürlich und ich würde raten, wie du gesagt hast, entweder zum Metzger gehen, nachfragen oder im Internet bestellen,
ja,
besorgen. Ne? So Stichwörter, um eine Google-Suche zu starten, sind so Hausschlachtbedarf.
Sowas, verstehe, ne? Verstehe.
Da gibt es dann auch Schürzen und Mollen und Messer und so weiter. Okay, wir haben also jetzt den Fleischwolf, wir haben den Wurstfüller, mhm, und wir haben den Darm. Habe ich also schon mal ganz viel. Entweder ich gehe zum Metzger, kaufe mir da Fleisch, oder ich nehme die Fleischstücke und wolf die zu Hause. Was braucht man für Fleisch? Wenn wir jetzt mal bei Schweinefleisch bleiben, dann nehme ich zum Beispiel Schulter oder Nacken. Möglichst Stücke, die nicht für die Theke geeignet sind, weil dann ist es auch ein bisschen günstiger. Ne? Mhm. Können ja so Abschnitte sein und so weiter. Und ich würde sagen, es teilt sich auf in 750 Gramm Schweinefleisch, Schulter, Nacken oder etwas ähnliches. Und dann braucht man noch 250 Gramm, zusammen ein Kilo durchwachsenen Speck, damit das Fett dazu kommt.
Verstehe.
Ja. Man kann auch, schmeckt auch ganz gut, mal probieren, 250 Gramm Bacon dazu zu nehmen. Ist auch ganz lecker, diesen Frühstücksbacon, den man so kennt. Aber da wir jetzt ja gesagt haben, wir wollen es mal ganz einfach machen, ist mein Tipp, man nimmt einfach ein Kilo Bauchfleisch, Schweinebauch.
Ja.
Also das ist natürlich ein sehr fettiges Fleisch, hat vielleicht auch ein bisschen mehr Fett als hier nur die gerade verwendeten 30%. Aber ich finde, ich habe das schon oft gemacht, ist ganz einfach, man braucht nur ein Stück Fleisch, wolf das und fertig. Mhm. So, und jetzt kommen dann noch ein paar Gewürze dazu, Salz, Pfeffer, Majoran, und dann hat man schon eine schöne Wurst. Das ist dann halt eine ganz normale, leckere Bratwurst. Ne? Aber jetzt kann man auch experimentieren. Wir haben ja vorhin gesagt, feige Bratwurst. Warum? Der Witz ist natürlich, klar, ich habe eine Bratwurst gemacht, wo auch Feigen drin sind, keine frischen Feigen, sondern getrocknete Feigen. Die werden dann klein gehackt, kommen mit gehackten Walnüssen zusammen in die Wurst. Dann packe ich noch ein bisschen Frischkäse dazu, dann wird es ein bisschen lockerer. Und das in den Darm gepresst und angebraten ist einfach total lecker. Ich habe das auch schon mit getrockneter Aprikose gemacht. Ne? Also das ist eine tolle Wurst. Man kann experimentieren mit Limonenabrieb, Koriander. Dann gibt es einen asiatischen Touch. Ja? Rote Beete habe ich schon in die Wurst getan.
Ja, hast du auch eben gesagt, finde, genau, ich auch interessant.
Super
ist
lecker.
Die Wurst dann rot?
Die Wurst ist dann rot, tatsächlich, ja, ja, ja. Sieht auch wirklich gut aus. War auch der Knaller bei einer Vergrillung mal einmal, die ich öffentlich gemacht habe, die rote Beete-Wurst. Mhm. Ich würde natürlich dazu raten, keine einfache Bratwurst zu machen. Weil mal ganz im Ernst, gute Metzger, also wirklich gute Metzger, die können natürlich eine Bratwurst Nürnberger Art perfekt herstellen. Die schmeckt auch lecker. Mhm. Die kriege ich auch zu Hause kaum besser hin. Aber was der Metzger nicht macht, nicht, oder nicht unbedingt macht, ist solche Experimente. Und das kannst du bei der Bratwurst machen. Und das macht halt Spaß.
Ja, klingt für mich hervorragend. Hast du Rezepte für uns, Billy?
Ja, ich werde zwei Rezepte auf jeden Fall in die Shownotes packen. Einmal Bratwurst mit Walnuss und Feige und einmal die Bratwurst mit Koriander und Limone.
Wunderbar.
Ja.
Cool. Jetzt ist es ja so, dass jeder Zehnte in Deutschland Vegetarier ist. Also etwas über 8 Millionen Menschen. Dann gibt es noch ungefähr 1 Million Veganer. Sind schon 9 Millionen. Und dann noch die immer größer werdende Gruppe, die sich, glaube ich, Flexitarier nennt. Also die Leute, die viel Wert legen auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz, aber eben nicht ganz auf Fleisch verzichten wollen und deswegen weiter Fleisch essen. Und die brauchen natürlich zum Grillen Alternativen.
Ich habe mal heute Abend oder vor unserem Treffen, meine ich, nachgeschaut, was es gibt für Vegetarier, zum Beispiel im Online-Buchhandel. Und ich habe bei Amazon allein 185 Bücher zum Thema vegetarisches Grillen gefunden.
Ja, kann ich mir sofort vorstellen.
Das ist ein Riesenthema,
ja,
tatsächlich. Ne? Das Interesse ist da.
Ja.
Ja.
Ja, absolut. Also ich persönlich, der ich ja zu diesen Gruppen gehöre und kein Fleisch esse, ich finde, es gibt richtig tolle und auch ungewöhnliche Methoden, Gemüse auf dem Grill zuzubereiten. Also der klassische Gemüsespieß, den man dann immer angeboten kriegt, den finde ich okay, aber sagen wir mal, umhauen tut er mich jetzt nicht. Ne? Insbesondere dann nicht, wenn sowas drauf ist wie Aubergine,
okay,
die nie ganz durch wird, wenn der Gemüsespieß auf den Grill kommt. Und wenn man ihn dann isst, dann isst man eigentlich immer alles drumherum um die Aubergine, weil in die möchte man gar nicht so richtig reinbeißen, weil man dann immer das Gefühl hat, man hat einen Kaugummi im Mund. Mhm. Naja, aber was ich zum Beispiel super finde, ist eine Methode, die habe ich gelernt von dem Grillmeister Andreas Rummel. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Im WDR mal ein längeres Interview gegeben. Und der nimmt zum Beispiel einen Lauch, legt den auf den Grill, lässt den komplett schwarz werden, kommt die äußere Hülle ab, so zwiebelartig kannst du das abpellen und dann hast du danach ein weiches, inneres, fast schon spargelartig, bisschen Olivenöl, Salz drauf, wunderbar ist das.
Oh ja.
Ne? Er hat in diesem Interview also berichtet, dass bei seinen Grillseminaren die Leute zu ihm kommen und sagen, hör, Herr Rummel, also das Fleisch war ja ganz gut, aber dieser Lauch, ne? Also da scheinen die Leute drauf abzugehen. Kann man natürlich auch mit roten Zwiebeln oder Schalotten machen. Ne? Was ich finde, was auch viel zu selten auf dem Grill liegt, sind zum einen Avocados. Einfach halbiert, Kern raus und dann mit der Schnittfläche auf den Grill legen. Die werden wunderbar weich und dann entweder mit einem Zitronenöl und ein bisschen Meersalz köstlich oder wenn man kein Zitronenöl hat, ein bisschen Zitronensaft. Und das Zweite, was ich sagen wollte, was ich auch super finde auf dem Grill, ist Fenchel. Auch einfach längs halbiert, dann irgendwie schön marinieren, ja, mit einer schönen Marinade und dann auch mit der Schnittfläche auf dem Grill. Der wird Hammer.
Mhm,
ne? Ja. Und also solche Sachen, da würde ich jeden Gemüsespieß oder Grillkäse oder sowas für stehen lassen.
Mhm, okay. Mhm.
Aber gut, jetzt gibt es ja auch Leute, die sagen, ey, so eine Bratwurst, ne, die finde ich richtig geil, aber ich will kein Fleisch essen. Und die haben die Möglichkeit, auf Fleischersatzprodukte zu gehen, sprich vegetarische oder vegane Würstchen. Die sind dann meistens auf Sojabasis, seltener mal auf Basis von Seitan oder noch seltener auf Basis von Lupinen. Und diese Ersatzwürste, Billy, die haben wir getestet. Wir haben uns letzten Sonntag bei dir im Garten getroffen und dann 6 unterschiedliche Produkte aus Supermarkt und Biomarkt auf den Grill gehauen. Und also ich fand, das war sehr interessant und vor allem auch ein bisschen skurril. Ne? Und ich finde, wir sollen jetzt im Vorfeld aber vielleicht gar nicht mehr viel dazu sagen, denn sonst nehmen wir alles vorweg. Meine Damen und Herren, für die nächsten gut 15 Minuten wünschen wir Ihnen jetzt also viel Spaß und gute Unterhaltung beim großen Herd und Ofen Spezial. Vegetarische und vegane Bratwürste im Test.
Der Herd und Ofen Podcast. Vegetarische und vegane Bratwürste aus Supermarkt und Bioladen im Test.
Also, wir sind jetzt in Billys Garten bzw. auf Billys Terrasse. Sonniges Wetter, Grillwetter.
Herrliches Wetter.
Und haben vor uns liegen 6 Produkte, die wir jetzt testen werden.
Teils aus dem Supermarkt, teils aus dem Biomarkt.
Manche davon vegan, manche vegetarisch.
Dann genau, also der Grill läuft.
Erwartet.
Genau, dauert noch ein bisschen. Ich habe den Grillrost ein bisschen mit Öl abgerieben, damit diese Bratwürstchen nicht anbraten.
Okay.
So mittlere Hitze, gucken wir mal, hab den Deckel jetzt geschlossen.
Ja.
Wann die durch sind. Ich glaube, die sind ja eigentlich sind die ja schon durch. Ne? Die müssen, glaube ich, wie Brühwürste nur braun werden.
Ja, genau, warm gemacht werden und braun und ein bisschen Röstaromen vielleicht noch dazu gefügt, aber das war es ja dann.
Grillst du als Vegetarier eigentlich solche Würstchen öfter?
Wenn ich bei Freunden eingeladen bin. Mhm. Ich selber habe keinen Grill, weil das Grillen ja erstmal per se eher was für die Leute, die Fleisch essen ist.
Mhm. Ne?
Aber wenn ich bei Freunden eingeladen bin, grille ich durchaus gerne.
Mhm. Ne?
Es gibt ja generell, haben wir ja auch schon darauf hingewiesen, diese 2 Schulen. Grillt man Fleischersatzprodukte, wenn man als Vegetarier grillt, oder grillt man Sachen, die originär vegetarisch sind oder vegan, also Gemüse, Grillkäse, Kartoffeln oder sowas, Maiskolben. Das sind ja so die Klassiker, die die Leute dann immer machen. Ne?
Ja, ich glaube, manche mögen das nicht, diese Fleischnachbauprodukte. Ne?
Ja, ich würde mich auch eher zu dieser Fraktion zählen, weil ich immer denke, ey, weißt du, wenn man sich entscheidet, kein Fleisch zu essen, warum muss ich dann welches nachmachen?
Mhm.
Ne? Kann aber trotzdem zugeben, dass ich solche Produkte ab und zu mal doch sehr lecker finde.
Mhm. Ja, ich kann das auch verstehen. Ich kann auch verstehen, dass man solche Produkte versucht nachzubauen, weil vielleicht ist ja nicht jeder unbedingt als Vegetarier auf die Welt gekommen, sondern
ja,
hat man irgendwie früher schon mal Fleisch gegessen.
Ja.
Und es wurden ja auch hervorragende Rezepte entwickelt, wie zum Beispiel das Comté-Huhn, was wir schon vorgestellt haben. Und so einen Geschmack in dieser Art vielleicht auch zu erzeugen ohne Fleisch, ich finde das auch nicht uninteressant.
Natürlich. Also, und es macht Leuten, die sich vielleicht dafür entscheiden, den Einstieg leichter. Ich finde es sowieso interessant, wenn ich da mal so drauf gucke auf unsere Auswahl, dass die Dinger alle Bratwurst heißen. Während bei Milchersatzprodukten muss es ja immer Soja-Drink und Hafer-Drink und Dinkel-Drink Drink oder irgendwie sowas heißen, aber man darf das per Gerichtsurteil das Wort Milch ja nicht
verwenden. Ja, stimmt.
Sojamilch und so, aber Wurst darf man anscheinend immer noch sagen.
Genau.
Mhm.
Guck mal einmal nach den Würstchen.
Ja, ich gucke
wie das
auch mal.
Aussieht, ja. Genau. Ja, die nehmen schon langsam Farbe an jetzt, ne?
Wir haben uns im Vorfeld überlegt, vor allem die Würstchen nach 2 Kriterien zu beurteilen. Das eine ist, wie kommen sie weg im Vergleich zum Fleischprodukt? Da wärst du vor allem unser Experte, weil du im Gegensatz zu mir Fleisch isst. Das heißt, du kannst genau bestimmen, wie verhält sich so eine vegetarische oder vegane Wurst im Vergleich zum Fleischprodukt.
Ja.
Und das zweite Beurteilungskriterium ist, wie schmecken sie als Lebensmittel, hochverarbeitetes Lebensmittel,
ja,
einfach an sich? Wie schmeckt uns das?
Genau.
Möchten wir das auf unseren Teller haben?
Also ich bin gleich auch gespannt, weil ich versuche mal zu beschreiben, was für mich eine gute Bratwurst ausmacht.
Ja.
Klar, einmal gibt es die Geschmackskomponente. Also eine gute Zutat, gute Fleischqualität, ein paar Gewürze gehören da natürlich rein. Hm. Das ist das eine. Aber ich sag mal, was ist der Unterschied, kann man sich ja fragen, zwischen einer Frikadelle, die ja auch aus Gehackten besteht, ne?
Ja.
Wie ja eigentlich eine Bratwurst auch, oder zumindest eine grobe Bratwurst, zu einer Bratwurst. Und das ist, glaube ich, auch der Biss. Das heißt, wir haben ja bei einer Bratwurst, haben wir ja einen Darm normalerweise drumherum. Und da ist also das Brät drin mit verschiedenen Gewürzen und Kräutern und so. Und dann wird das gebraten. Und das Schöne an einer richtigen Wurst finde ich halt, eben auch im Unterschied zu einer Frikadelle, dass sie einen anderen Biss hat. Also du hast erst diesen leichten Knackeffekt, wenn du reinbeißt. Und da bin ich mal gespannt jetzt auf unsere vegetarischen Würstchen, weil die sind ja eigentlich natürlich ohne Darm, auch ohne Hülle. Haben wir vorhin uns extra mal angeschaut. Mhm. Ne? Und wie das so klappt, wie die so vom Biss sind, das finde ich interessant.
Genau, weil es hier ja so ist, dass die häufig mit Johannisbrotkernmehl natürlich versehen sind, die vegetarischen und veganen Würste, damit sie überhaupt diese Wurstform haben. Denn sie sind ja nicht in einem Darm oder Kunstdarm.
Du siehst ja auch, dass sie hier schon gut Farbe annehmen.
Ja.
Auch alle unterschiedlich. Also manche werfen so Blasen, ne? Wie diese hier. Das müsste die von Kato sein, aus dem Supermarkt eine. Mhm. Und dann diese kleine hier von den Reh auf Seitanbasis, die wird einfach nur braun.
Ja. Ne? Die sollten wir vielleicht so ein bisschen außer Konkurrenz betrachten, weil sie sich ja stark von den anderen unterscheidet.
Ja.
Aber vielleicht stellen wir fest, dass mit Seitan tatsächlich irgendwie besonders oder anders ist. Mhm. Werden wir sehen gleich.
Du weißt, was Seitan ist? Kannst du ein paar Worte dazu sagen?
Seitan ist ausgewaschenes Gluten, also was aus Mehl ausgewaschen wird, das kann man selber machen oder man kann eben so Glutenpulver direkt fertiges kaufen.
Da fallen dann aber schon mal alle Leute raus, die Probleme mit Gluten haben.
Ne? Absolut. Glutenunverträglichkeit, kannst auf Seitanwürste verzichten.
Seitanwürste verzichten.
Ja, genau. Ne? Aber es ist tatsächlich so, dass wenn man damit ein bisschen experimentiert, kriegt man auf jeden Fall eine interessante Konsistenz hin.
Mhm.
Ob die jetzt sehr nah dem Fleisch ist, das kann ich gar nicht beurteilen. Aber es wird zumindest ein interessantes Lebensmittel, kann man das ja noch nicht mal nennen, aber ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Also eine interessante Masse, die man essen kann, die lecker schmeckt, wenn man sie sich gut würzt.
So, schau mal, glaube ich, die hier oben in der Mitte, die müsste schon fertig sein. Die ist schon ziemlich braun, also deutlich brauner als alle anderen. Das ist die Mühlenbratwurst.
Von Rügenwalder Mühle. Dann probieren wir die als erstes.
Ja.
Nummer 1. Vegetarische Mühlenbratwurst von der Rügenwalder Mühle. 6 Würste kosten im Supermarkt 2,80 Euro.
Habe ich auf dem Teller. Setz dich mal lieber.
Ich bin sehr gespannt.
Also die sieht auf jeden Fall top aus, das muss ich sagen, oder?
Und sie sieht auch aus, als hätte sie eine Hülle.
Ja. Die ist also richtig beim Schneiden total knackig. Merkt man schon beim Schnitt.
Und heiß.
Oh ja. Mhm. Gar nicht schlecht.
Ja.
Oder? Also optisch muss man natürlich sagen, sieht man ganz klar drin, dass es keine richtige Wurst ist. Ne? Das sieht so ein bisschen nach Veggie-Wurst schon aus. Ne? So ein bisschen nach Masse halt. Aber sie hat echt Knack, Röstaromen.
Ja, jetzt ist Rügenwalder ja zum Beispiel auch ein Hersteller, der originär Fleisch verarbeitet und einfach seine Fleischprodukte jetzt versucht vegetarisch nachzumachen. Ja. Könnte ja daran liegen.
Ich glaube, der Chef von Rügenwalder hat auch mal gesagt, dass die Wurst die Zigarette der Zukunft ist oder sowas ähnliches, ne? Also so, dass irgendwann mal so verpönt sein wird,
verstehe,
Wurst zu essen, und deswegen hat er, glaube ich, auch auf diese Produkte gesetzt. Also die fand ich persönlich top, hat gut geschmeckt, hat aber auch tatsächlich so ein bisschen nach Bratwurst geschmeckt, finde ich.
Ja genau, das wäre jetzt dein Beurteilungsspektrum.
Finde ich schon. Also in beiden Aspekten, also so als eigenständiges Produkt, finde ich sie gut, finde ich sie lecker.
Ja.
Natürlich würzig, sehr stark gewürzt und so, aber ich finde sie auch wurstähnlich. Also bei der wäre ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich es zumindest nach dem ersten Bier noch mehr
merke. In einem Blindtest.
Genau. Ja, gucken wir mal weiter.
Interessant.
Ja.
Wir vergeben Schulnoten.
Ja. Also ich finde auf jeden Fall, das ist eine 2 für mich.
Würde ich auch sagen. Aber das ist jetzt auch die Referenzwurst, müssen wir sagen. Jetzt müssen wir alle anderen nach dem Beispiel nehmen.
Nummer 2. Maika Bratmaxe Veggie Griller. 3 Würste kosten im Supermarkt 2,90 Euro.
Da sieht man schon mal eins, die beiden, die so von den großen Fleischherstellern kommen, die sehen optisch am ehesten wie eine Bratwurst aus.
Nach dem Grillen. Ne? Wirkt auf mich optisch etwas pappiger, die Hülle. Hat auch nicht so eine schöne glänzende Oberfläche, sondern ist eher matt.
Oh, auch halt.
Ich finde sie nicht so gut, auf jeden Fall, wie die von Rügenwalder.
Ja, sie hat erstmal, auch wenn sie wahrscheinlich keine Haut hat, aber eine dickere Hülle, finde ich jetzt irgendwie so.
Aber keinen Knack.
Kein Knack. Und sie hat weniger Geschmack. Also die Würzmischung, die hier drin ist, in der Bratmaxe, schmeckt mir persönlich lange nicht so gut wie die von der Mühlenbratwurst.
Ja.
Optisch sieht sie aus wie eine richtige Bratwurst.
Das stimmt.
Gegrillt. Aber ich würde hier wirklich nur eine 4 geben.
Ja, ich würde etwas besser es finden. 3- vielleicht.
Okay.
Aber auf jeden Fall ist die Rügenwalder deutlich vorne.
Ich hole uns mal eine, ja? Noch eine.
Nummer 3. Kato Kräuterknacker vegan. 5 Würste kosten im Supermarkt 3 Euro.
Das ist die Kato.
Das heißt, wir haben als erstes jetzt alle 3 Supermarktprodukte getestet.
Richtig. Das ist vielleicht auch kein Zufall, weil sie waren jetzt auch als erstes fertig. Mhm. Gut, es gibt natürlich auch 2, die sind deutlich dicker. Wir haben jetzt hier ein paar dünnere.
Vegane Bratwurst aus dem Supermarkt.
Guck mal, riech mal. Die hat so einen ganz leichten säuerlichen Touch, finde ich, so im Geruch. Mhm. Schmeckt die auch so?
Finde sie noch schlechter.
Oh ja.
Mhm. Nicht lecker, ne?
Mhm.
Also wenn das bei dir eben schon eine 4 war, der Bratmaxe.
Bei mir auch.
Dann 5. Ist das eine 5.
Ja. Also, sie hat auch so ein bisschen Kruste drumherum. Ne? Aber anders als die von der Rügenwalder Mühle, die so fast so ein bisschen, als ob sie im Darm wäre, darüber kommt, gegrillt, ist das einfach jetzt nur starke Hülle drumherum,
die so ein bisschen gebraten ist. Ja, die so aussieht wie Pappe, ne?
Ja.
Oder irgendwie gegrilltes Papier.
Aber die Würzmischung ist gar nicht meins.
Mir ist auch die Masse, gefällt mir nicht. Also, die, wie soll ich mal sagen, das Mundgefühl.
Ja.
Das war auch bei der Rügenwalder Mühle viel besser und wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, auch nah am Fleisch.
Fand ich schon.
Nummer 4. Denre Seitanwürstchen fränkischer Art. 6 Würste kosten im Bioladen 2,49 Euro.
Ich habe uns jetzt mal aufgeschnitten, die von Denre, also aus der Dens Supermarktkette.
Alles klar.
Seitanwürstchen fränkischer Art.
Riecht gut, muss ich sagen.
Ja.
Und hat dieses typische Seitan-Mundgefühl, alles etwas zäher.
Also hier fällt mir eins auf. Mir schmeckt sie.
Mir auch.
Ich finde, sie ist nicht so wurstähnlich wie die Mühlenbratwurst von Rügenwalder.
Ja.
Hier würde ich aber sagen, es ist ein eigenständiges Produkt, was auch einen ganz guten Geschmack hat. Ne?
Absolut.
Ziemlich würzig. Ich habe da eine kleine Schärfe auch sogar.
Ja, schmecke ich auch, auf jeden Fall. Eine kleine Schärfe.
Mhm.
Aber es ist eine leckere Würzmischung.
Mhm.
Auf jeden Fall würde ich die auf dem 2. Platz aktuell verorten.
Finde ich auch.
Ja. Ja, wir haben die vegetarische Mühlenbratwurst von Rügenwalder. Aber auf Platz 2 auf jeden Fall die Seitanwürstchen von den
Regen. Also so 2- oder sowas vielleicht.
Ja, absolut.
Nicht in ganz der direkten gut. Wahl würde ich die Rügenwalder vorziehen.
Ich auch. Mhm. Aber die kommt sehr nah.
Nummer 5. Viana Veggie Fresh Bratwurst Mild. 3 Würste kosten im Bioladen 4,20 Euro.
Wir haben die Bratwurst Lederhose. Warum habe ich mir das aufgeschrieben, Lederhose?
Weil auf der Packung steht Lederhosen-Style.
Was immer das auch bedeutet, oder?
Was immer das bedeutet.
So, die bringe ich uns jetzt mal. Was schon mal ganz klar zu sehen ist, ist, dass die deutlich dicker ist als alle anderen. Also die sieht so aus, vom Volumen her, vom Ringmaß her, wie eine sogar etwas dickere Bratwurst, würde ich sagen. Ne? Wie so eine ganz normale Curry-Bratwurst.
Hat aber auch nicht so diesen ganz schönen Glanz.
Nee.
Sieht auch so ein bisschen pappig aus, auch von innen, wenn ich jetzt den Anschnitt sehe.
Ja.
Schön ist was anderes.
Ja. Also ich finde, sie sieht ein bisschen eklig aus auch so. Also erinnert mich irgendwie an Dinge, an die ich beim Essen nicht erinnert werden möchte.
Ach, Bilder geht aus meinem Kopf.
Riecht aber gut.
Stimmt.
Also was schon mal klar ist, ist, die wird nicht so braun, weil sie ist jetzt wirklich fertig, die wird auch langsam trocken.
Ja.
Aber sie ist nicht so braun wie eine richtige Bratwurst.
Oh.
Ja, nicht so gut?
Auch ein bisschen schwächer gewürzt.
Also, Konsistenz gefällt mir persönlich nicht.
Nee, ist zu fest.
Und wir haben hier 2 Sachen nicht. Wir haben nicht diesen Bratwurstgeschmack getroffen, aber ich finde es auch als eigenständiges Produkt irgendwie nicht so richtig gut.
Oder? Würde ich mir niemals kaufen.
Mhm.
Das ist übrigens auch das teuerste Produkt in unserem Test.
Mhm.
Dafür, finde ich, kommt sie nicht gut weg. Also ich würde ihr auch eine 4 geben, glaube ich.
Was schmeckt dir an der Wurst nicht?
Ich finde vor allem das Mundgefühl nicht so gut. Die ist mir zu fest und zu pappig.
Und vom Geschmack?
Ja, das ist ja schwer zu beschreiben.
Ja.
Ich fand, dass zum Beispiel die unser aktueller Testsieger, die Rügenwalder, eine haben wir noch vor uns, fand ich die Gewürzmischung einfach etwas intensiver, besser. Und Röstaromen, dadurch, dass die Hülle irgendwie aus einem anderen Material bestand, auf jeden Fall besser auch bei der Rügenwalder.
Ja, finde ich auch. Dann hole ich mal die letzte. Das ist die, hilf mir kurz, welche haben wir noch auf dem Grill?
Taifun Grillknacker.
Nummer 6. Taifun Grillknacker. Vier Würste kosten im Bioladen 3,40 Euro.
Taifun ist eine bekannte Bioladenmarke.
Ja.
Von denen es also sehr viel gibt. Vor allem sind sie bekannt für ihre Tofus, unterschiedlich gewürzte Tofus. Und das ist der Taifun Grillknacker, Sojawürstchen für Grill und Pfanne.
Also was ich schon mal sagen kann, auch die liegt da jetzt am längsten drauf, ne?
Ja.
Die ist durch jetzt, die wird ja nur noch trockener.
Ja.
Ich finde schon mal vom Look ist sie nicht so eine richtige Bratwurst.
Auch
oder?
Nicht schön, matter, matte Hülle, kein Glanz.
Also hier würde ja wirklich sofort jeder sagen, der am Grilltisch sitzt, auch nach dem dritten Bier, das ist eine Veggie-Wurst.
Auf jeden
oder?
Fall.
Das wird sofort das wird irgendwo durchgehen als Bratwurst. Ne? Und du merkst hier schon auch beim Schnitt, obwohl sie außen noch gar nicht richtig braun geworden ist, so wie eine ordentliche Bratwurst auszusehen hat, ist sie schon relativ trocken. Ne?
Sie ist trocken, wobei ich sagen muss, dass optisch das Innere, das vegane Brät sozusagen, einen lockeren Eindruck macht. Deswegen bin ich jetzt doch ein bisschen gespannt.
Fällt ein bisschen zusammen. Riech mal.
Und sie riecht auch gut. Ist immer schwierig, mit Headsets aufzuessen und die Wurst am Mikrofon vorbeizuschieben.
Aber die hat eigentlich die weicheste Konsistenz.
Ja, das ist das, was eben so locker aussah. Aber, muss ich auch nicht haben. Also das ist mir schon fast zu feucht innen drin, oder? Das schmeckt ja schon wie so ein Fleischpudding.
Also eine harte Hülle, die so ein bisschen nach dem Grillen auch so ein bisschen Luft lässt zum Inneren. Siehst du das?
Ne? Auf jeden Fall.
Und also ich kann ganz klar sagen, tut mir fast ein bisschen leid, weil es so ein Industrieprodukt ist. Aber Rügenwalder ist ganz klar vorne.
Ganz klar vorne?
Also mit wirklich einem mit Abstand. Dann kommt, also nein, Entschuldigung, für eine Bratwurst. Du hast recht, als eigenständiges Produkt direkt dahinter den
Seitanwurst, weil einfach uns die Gewürzmischung gefallen hat.
Gut geschmeckt hat, genau. Ja. Und dann ist alles auf Abstand. Und ich würde sogar fast sagen, alle anderen vier sind so ungefähr in einer Liga weit dahinter.
Absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Würde ich mir auch niemals kaufen.
Ja.
Und weiß auf jeden Fall jetzt, wenn ich ein veganes Produkt haben möchte, würde ich zu den Denre-Seitan-Würstchen greifen.
Ja.
Wenn es vegetarisch in Ordnung ist, dann ist es die vegetarische Mühlenbratwurst von der Rügenwalder Mühle.
Ja,
das wäre auf jeden Fall das Ergebnis unseres Tests.
Ja, ist bei mir ganz genauso.
Alles klar.
Okay.
So, Billy. Zurück im Studio, 3 Tage später. Wie hat dir der Test gefallen?
Test hat mir super gut gefallen. Muss natürlich sagen, so 1,5 Würste von 6, die so einigermaßen akzeptabel geschmeckt haben, natürlich kein besonders gutes Ergebnis.
Ja, muss man sagen. Auf der anderen Seite haben wir für die, die jetzt nicht so gut geschmeckt haben, die wir auch noch ordentlich was von über hatten, über zugutfürdietonne.de jetzt eine schöne Verwendung gefunden. Ja.
Ne? Obwohl, ich habe eine ganz andere Verwendung gefunden. Und zwar meine Hündin Merle hat die Würstchen wirklich geliebt und hat die alle aufgegessen, die wir noch übrig
hatten. Ja, ich hatte ja zwischendurch auch schon mal irgendwie so ein bisschen was hingeschoben. Ja. Ne? Ich hatte auch den Eindruck, die fand es ganz gut. Eine hat sie erst wieder ausgespuckt, aber dann...
Aber dass wir überhaupt noch welche übrig hatten, auch noch am nächsten Tag, daran merkst du schon, dass sie auch mir nicht ganz so gut geschmeckt haben. Weil normalerweise, wenn ich jetzt eine leckere Wurst habe, auch wenn die kalt da liegt und ich gehe abends nochmal in den Kühlschrank, dann gehe ich nochmal dran, weißt du?
Ja, aber was wir jetzt noch ausgelassen haben, ist natürlich, nachdem wir fertig waren und die Aufnahme zugemacht haben, haben wir direkt die komplette Packung Rügenwalder Mühle, also unseren Testsieger, auf den Grill gekloppt und alles, was übrig war von den Seitanwürstchen, von den Reh, müssen wir sagen. Und haben die alle mithilfe deiner Frau aufgemampft.
Ja, das stimmt.
Genau. Und dann sind wir spazieren gegangen. Also, was ich noch nachliefern wollte, war, dass diese Seitanwürstchen von den Reh tatsächlich auch die günstigsten im ganzen Test waren. 100 Gramm Preis liegt bei 1,25 Euro. Mhm. Und was mir auch aufgefallen ist, als ich mir das hinterher nochmal so angeguckt habe, die Preise pro 100 Gramm, die Supermarktwürste, alle drei waren teurer als die Würste aus dem Biomarkt.
Tatsächlich.
Würde man gar nicht so erwarten.
Ja.
Ne? Und eine Sache können wir vielleicht noch ganz kurz nur mal eben anreißen. Die Zeitschrift Ökotest hat vor 2 Jahren, Juni 2016, Fleischersatzprodukte getestet und zum Teil mit verheerenden Ergebnissen, die man dann vielleicht mal trotzdem kurz einordnen muss. Ne? 3 Sachen. Zum einen haben sie festgestellt, dass bei konventionellen Produkten, also vegetarischen und veganen Würstchen, aber eben aus dem Supermarkt, manchmal Gensoja vorkommt. Das ist natürlich nicht schön. Ne? Ich glaube, die, in denen das vorkam, das waren auch alles Discounterwürste. Aber dann ist zum Beispiel was, das fand ich so ein bisschen zweifelhaft, da haben sie nämlich Mineralölrückstände.
Ja, das habe ich auch gelesen.
In manchen Würsten gefunden, zum Beispiel im Taifun-Grillknacker, den wir als letztes auf dem Grill hatten. Und diese Mineralölrückstände, die kommen aus den Plastikverpackungen und gehen dann langsam auf den Inhalt über. Ne? Und dazu muss man natürlich sagen, das hat natürlich nichts mit vegetarisch oder vegan zu tun, sondern diese Gefahr besteht natürlich ganz genauso bei Würstchen mit Fleisch. Mhm. Ne? Trotzdem wurde das da stark bemängelt. Ne? Und das Dritte, was kritisiert wurde, ist die Überwürzung. Das konnten wir in unserem Test ja auch feststellen. Aber da würde ich jetzt mal sagen, also auch da, klar waren die stark gewürzt. Also, ne, aber
hast du wahrscheinlich bei einer Metzgerei-Wurst auch oder bei einer Supermarkt-Wurst.
Ja, wie gesagt, gerade bei einer Supermarkt-Wurst
ist, ne? Irgendwie, ja, würde ich hast auch du sagen. Das ganz genau. Ich meine, bei uns muss man auch sagen, im Test, wir haben ja jetzt nicht so Ökotestmäßig oder Stiftung Warentestmäßig diese Würste getestet. Wir sind ja rein nach dem Geschmack gegangen. Wie schmecken sie uns? Ne? Ob die jetzt gesund oder ungesund sind, hat uns zumindest bei diesem Test jetzt nicht interessiert.
Ne? Gar nicht. Genau. Wir haben das ja auch da gesagt, ne? Wir haben nur 2 Kriterien.
Ja.
Wie schmeckt's und wie nahe ist es einem Fleischprodukt?
Genau, wir haben uns danach noch unterhalten, dass das natürlich hochindustriell verarbeitete Produkte sind, sein müssen.
Klar.
Damit man aus, keine Ahnung, Wasser, Öl, Soja, irgendwie was Wurstähnliches hinbekommt, liegt ja auf der Hand.
Liegt absolut auf der Hand, ja. Und dass hochindustriell verarbeitete Produkte nicht gesund sind, das weiß auch jeder.
Genau, ja, aber wir wollten ja nur mal gucken, wie schmeckt uns so eine Wurst. Es gab eine, die wir wirklich gut fanden, eine, die ganz lecker war, vielleicht nicht nach Bratwurst schmeckt, aber ganz lecker war und alles andere, ja.
Ja, ne? Ja, absolut. Okay. Aber trotzdem, also Spaß gemacht hat
ja,
mir das
definitiv.
Auf jeden Fall.
Ne? Müssen wir öfter mal machen.
Diese Tests, ja. Ne? Ja, das macht Spaß.
Der Herd- und Ofen-Podcast. Geschichten aus der Küche.
So, kommen wir vielleicht mal zum zweiten Themenschwerpunkt des heutigen Podcasts. Grillen, Billy, das war schon immer dein Thema. Mit den Bratwürsten haben wir es ja gerade schon gemerkt, dass du da wirklich eine Menge Erfahrung hast. Aber du hast auch ansonsten eigentlich immer gerne gegrillt. Ich erinnere mich daran, dass wenn wir früher gerade auch mit mehreren Leuten bei dir waren, dann wurde eigentlich immer der Grill angeworfen. Mhm. Und eigentlich gab es auch immer riesige Bacon-Bombs und solche Sachen. Aber inzwischen hat sich das eigentlich komplett geändert.
Möchtest du wieder zusehen, wie ich eine Bacon-Bomb mache?
Überhaupt gar nicht.
Ja, ja.
Ich denke ja dann an das arme Tier.
Ja, klar.
Aber bei dir sieht es ja auch ein bisschen anders aus inzwischen.
Ja, also das hat sich bei mir in den letzten Jahren wirklich stark geändert. Ne? Ich habe da auch so ein bisschen Einstieg gehabt in die ganze Grillszene, ich weiß nicht, vor 10 Jahren oder sowas. Das hat mich einfach fasziniert. Ne? Ich finde immer noch am Grillen ganz toll, das Draußensein, das Zubereiten von Lebensmitteln draußen. Finde ich klasse. Ich mache das auch wahnsinnig gerne im Winter,
ja,
tatsächlich.
Das ist ja auch was Tolles.
Ich finde das einfach toll, draußen zu stehen. Ich habe so eine Terrasse und so einen kleinen Garten. Ne? Und selbst wenn er mal, kommt selten genug vor, ein bisschen Schnee fällt und so. Und dann drauf zu kochen, finde ich wirklich klasse. Das macht Spaß. Ich finde das Gesellige gut,
ja,
am Grillen.
Ja.
Man ist ja anders als in der Küche nicht alleine am Herd, beziehungsweise alleine am Grill. Meistens kommen ja so ein paar Leute dazu. Man unterhält sich ein bisschen. Das ist ja auch so. Ich habe jetzt so eine Küche, da kann ich auch arbeiten und gleichzeitig noch mit Gästen sprechen.
Ja, klar.
Aber viele haben eine Küche, da sind sie, entschwinden dann fürs Kochen und die Gäste sitzen im anderen Raum. Und das kannst du beim Grillen ja so ganz schön ein bisschen aufheben. Ne? Also das finde ich immer noch toll. Und der Einstieg war so ein bisschen ja auch durch diese amerikanische Grillszene oder
jetzt
amerikanische
bei dir,
ne? Bei mir, ja, ja, ne? So Barbecue, ne? Also sowas mit Pulled Pork, Spare Ribs, Bacon Bomb und so weiter. Und da bin ich tatsächlich vollkommen von abgekommen. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist diese unglaublich starke Überwürzung. Also ich weiß nicht, ich kann das einfach nicht mehr haben. Sachen, wo Cola reinkommt, haufenweise Zucker, massenweise Gewürze in Esslöffelmengen. Ich kann mal einfach vorlesen hier. Ich habe mal ein Rezept mitgebracht. aus einer sogenannten Grillbibel. Da geht es auch um Pulled Pork. Und in der Würzmischung für das Fleisch sind 2 Esslöffel Chili-Pulver drin, 2 Esslöffel Meersalz, 4 Teelöffel Knoblauchgranulat, 2 Teelöffel gemahlener Pfeffer, 1 Teelöffel Senfpulver. In der Soße ist massenhaft Ketchup, Zucker, Apfelessig, Wustersoße, Chilisoße.
Ketchup als Zutat?
Ketchup als Zutat für die Soße.
Das ist ja nicht schlecht. Genau.
Alles Mögliche ist da drin. Und ja, ich fand dann einfach mehr tatsächlich, du hast gerade gesagt, dir hat das Tier leid getan,
ja.
Mir hat das Fleisch leid getan irgendwann, weil ich fand, du hast von dem eigentlichen Fleisch gar nicht mehr so viel geschmeckt.
Das ist ja komplett überwürzt.
Komplett überwürzt, genau. Also beim Grillen wird das Fleisch gerubbt, gemobbt und gespritzt. Weißt du, was das ist?
Natürlich nicht.
Der Rub ist erstmal eine Gewürzmischung. Ne? Damit wird das Fleisch
eingerieben.
Genau.
Rub, okay, ja, genau. Verstehe. Rub,
ne? Also vorher, du machst aus wirklich, also Zwiebelpulver, Knoblauchpulver und Paprika, Chili, alles mögliche, Zucker meistens auch noch haufenweise, reibst du dieses Fleisch ein. Dann kommt das Fleisch auf den Grill. So. Während des Grillens wird das Fleisch mit einer Spritze gespritzt, ja? Damit das auch innen noch einen schönen Geschmack bekommt. Das kann dann so eine Würzmischung sein, aus Apfelsaft und Zucker und Wustersoße zum Beispiel.
Mhm.
Und wenn das Fleisch dann fertig ist oder zwischendurch, wird es noch gemobbt. Das heißt, mit einer Würzsoße umhüllt.
Mhm.
Ja? Die besteht aus Ketchup, Zucker, Gewürzen,
ja,
und so weiter.
Was Marge Simpson mit ihrem Turkey macht.
Ja.
An Thanksgiving.
Ja, und ich kenne sogar Rezepte, wie gesagt, da kommt Cola rein. Ich kenne Rezepte, da ist Cherry Coke drin. Das ist ja auch alles immer Geschmackssache. Das muss man sagen, ganz klar. Aber ich habe es irgendwann nicht mehr abhaben können.
Und weil du das Fleisch gar nicht mehr durchschmeckst.
Genau.
Den spezifischen Geschmack des Produktes Fleisch.
Absolut, weil es ist natürlich so, das Tier wird getötet, ist ganz klar. Und dann bereitet man das so und isst das. Und wenn ich das mache, dann möchte ich auch von dem guten Tier diesen Fleischgeschmack haben.
Hm.
Und es gibt da so eine Geschichte von Dolase, dem Restaurantkritiker, den wir schon oft in unseren Sendungen hatten. Ich weiß nicht, haben wir schon irgendeine Folge gemacht, ohne dass Dolase vorkam?
Ja, ich meine, wir sind ja jetzt erst bei der dritten, ja. Aber in den ersten beiden kam er vor.
Ja, kam er vor. Und ich habe mal gesehen, einen Test, dass er einen Burger von McDonald's probiert hat.
Ja. Und das ist mir auch bekannt.
Ja, und ich fand, das hat er eigentlich ganz gut gemacht. Er hat nicht sofort abgelästert, aber er hat eine intelligente Sache gesagt. Er hat mich gesagt, dass er findet, dass dafür kein Tier sterben müsste. Weil in einem so überwürzten Bratling,
ja,
wo noch eine Soße draufkommt und so weiter, da könnte man auch das, was wir getestet haben bei den Veggie-Würstchen, nämlich ein Fleischersatzprodukt nehmen. Und schon hätte man, keine Ahnung, Hunderttausende von Tieren, die dafür nicht sterben müssten. Ist einfach nicht notwendig. Ne?
Absolut. Ich habe das Originalzitat von Dolase gerade hier.
Ah, ja.
Ist ein Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von 2004. Der normale Hamburger wird als pampig feuchte Masse geliefert, weil die spärlich, weil die spärlich dimensionierte Soße auch noch in das Brot eingezogen ist. Das Fleisch, etwa 5 mm dick, ist von extremer Übergarung ausgesprochen trocken und hat keinerlei identifizierbaren Geschmack. Gemüse und Soße vermischen sich zu einem kräftigen Süß-Sauer-Geschmack, dem Weltgeschmack Nummer 1, der stark von Zwiebelaroma, Gurke und Gewürzen bestimmt ist. Der Gesamtakkord ist nicht saftig, sondern trocken. Das berühmte McDonald's Mouthfeeling, also die Textur, hat im normalen Essen kaum eine Parallele. Es entspricht etwa einem Biss in die entspannte Unterarmmuskulatur.
Herrlich.
Der Typ ist so geil, ne? Ja, aber so sieht's aus.
Ja. Und das finde ich eben auch bei vielen von diesen Grillgerichten und so. Klar, manchmal hat man so einen Heißhunger auf dieses Zeugs und will auch diese Breitseite haben, so Überwürzung und so weiter. Aber das habe ich eigentlich immer weniger. Und deswegen bin ich davon so ein bisschen abgekommen.
Ja, klar, weil du eher an den Eigengeschmack des Fleisches willst.
Genau.
Und nicht an so einen, Dolase würde es nennen, Mischgeschmack.
Ja, auf jeden Fall. Und dann natürlich auch, ich meine, ich weiß nicht, ob du so ein bisschen, auch wenn du selbst nicht oft grillst, aber durch Internet und so weiter, was aus der Szene liest, das ist ja schon unglaublich krass geworden. Also es gibt Steak-Grillgeräte, die 900 Grad Hitze erzeugen, 2000 Euro kosten und so weiter. Und ich kenne selbst Leute, die haben solche Geräte, kaufen aber irgendwie für 99 Cent 5 Grillwürste aus dem Discounter.
Ja, ich meine, das ist ja jeden Verbrechen. Ne?
Genau, weißt du, so, und deswegen bin ich da so ein bisschen abgekommen. Aber was ich immer noch gerne mache, ist am Grill stehen. Da darf auch mal ein Topf drauf sein und so weiter. Aber es muss da ein bisschen was anderes sein. Also ich mache gerne selbst Würste, haben wir darüber gesprochen, die vergrille ich dann auch. Und außerdem ist es ja auch mal interessant zu schauen, wie wird in Deutschland gegrillt, aber wie wird denn auch woanders gegrillt? Wie wird gegrillt in Australien, Brasilien, Südafrika, in Asien? Und das ist natürlich auch spannend.
Ja, absolut. Und zu genau dem Thema hast du uns ja auch einen kleinen Aufsager geschrieben und da hören wir jetzt mal rein.
Gerne.
Grillen international.
In Deutschland wird viel und häufig gegrillt. Laut einer Umfrage des Statistikportals Statista am liebsten Steak, Schnitzel oder Bratwurst. Aber was und wie wird sonst in der Welt gegrillt? Hier ist ein kurzer Überblick über die Grillgewohnheiten anderer Länder. Türkei. Mangal ist die türkische Bezeichnung für das Grillen und den türkischen Holzkohlegrill. Auf ihm werden Çöpşiş, das sind kleine Fleischstücke am Holzspieß, die würzigen Köfte aus gehacktem oder Sucuk, die pikante türkische Knoblauchwurst, zubereitet. Gegrillt wird aber auch viel Gemüse wie Paprika oder Aubergine. Dazu werden Salate und Brot gereicht. Südamerika. In Argentinien und Uruguay ist das Asado sehr beliebt. Dabei handelt es sich um über offenem Feuer gegrilltes Rindfleisch. Beim Asado con Cuero wird sogar das komplette Tier samt Haut und Fell auf einem Gestell angebracht und direkt neben der Feuerstelle gegart. Spanien. In Spanien wird sehr heiß auf der Plancha gegrillt. Das ist eine glatte, gusseiserne Grillplatte, die mit Gas oder Strom auf bis zu 350 Grad erhitzt wird. Das Grillgut wird dabei indirekt erhitzt und während der Zubereitung mit Marinaden und Alkohol übergossen. Südafrika. In Südafrika wird beim Braai an offenen Feuerstellen gegrillt. Braai, das bedeutet Braten, ist so berühmt, dass ihm sogar ein eigener Feiertag, der National Braai Day, am 24. September gewidmet ist. Dabei werden neben Rindersteaks auch Strauß, Kudu und Springbock zubereitet. Sehr beliebt ist aber auch die kräftig mit Thymian, Koriander und Muskatnuss gewürzte Boerewors, eine zu einer großen Schnecke aufgedrehte Grillwurst. Deren Zusammenstellung ist sogar gesetzlich geregelt. Sie besteht aus fein gehacktem Rind- oder Schweinefleisch, kann aber auch Antilope oder Zebra enthalten. Brasilien. In Brasilien gibt es das Churrasco. Das soll sich anhören wie das Zischen des ins Feuer tropfenden Fettes. Beim Churrasco werden grob gesalzene Fleischspieße direkt über dem Feuer gegrillt und anschließend ohne Umweg vom Spieß auf den Teller geschnitten. Als Beilagen gibt es Polenta oder Kartoffelsalat. Asien. In der asiatischen Grillwelt wird mariniertes Fleisch, Fisch oder Gemüse an Holzspießchen über Holzkohle gegrillt. In Japan heißen diese Spieße Yakitori und in Indonesien und Thailand gibt es sie als Satay mit pikanter Erdnusssoße. In Korea grillt man beim Bulgogi Rindfleisch an speziellen Tischen, in deren Mitte ein Holzkohlegrill eingelassen wurde. In Thailand ist zudem der Suppengrill Mukata berühmt. Dabei handelt es sich um eine gewölbte Grillpfanne, bei der man beim Grillen quasi als Nebenprodukt eine würzige Suppe zubereitet.
Okay, Suppe grillen in Thailand, das klingt für mich erstmal ungewöhnlich. Und ich meine, das habe ich das eben schon anmoderiert am Anfang des Podcasts und so, ne? Ja. Aber jetzt bin ich auch ein bisschen heiß,
ja,
dass du endlich mir und allen,
ja,
das große Geheimnis verrätst. Wie wird Suppe gegrillt?
Okay, ich habe da mal was mitgebracht.
Ach, das ist ja, ja schön, lieber Onkel.
Genau.
Dann zeig doch mal.
Schau mal, das ist es hier. Wir erklären natürlich gleich sofort, was du siehst. Ich sag mal erstmal, wie es heißt. Es kommt aus Thailand, ist ein Tischgrill, im Moment nur ein Teil dieses Tischgrills und heißt Mukata.
Mukata.
Mukata. Ist in Thailand wirklich recht bekannt. Mhm. Es gibt sogar Mukata-Restaurants, mhm, wo man also hingeht. Und mit diesem Tischgrill zusammen mit anderen Leuten am Tisch Essen zuzubereiten.
Ja, das hat man sich wahrscheinlich so vorzustellen, als würde im Restaurant an mehreren Tischen Raclette gemacht.
Genau, also es gibt auch, man sagt auch, das ist das thailändische Fondue.
Oder sowas.
Obwohl okay, das jetzt verstehe. Genau, ich finde sogar Raclette ein bisschen besser, weil Fondue ist ja in Brühe oder Fett, obwohl es hat von beiden was, wenn wir gleich merken, merke ich gerade.
Okay.
Mhm. Okay, gucken wir uns das erstmal an. Dieses Teil, also der Mukata, ist aus Aluminium.
Okay.
Wir versuchen das jetzt mal einfach gemeinsam zu beschreiben. Das sieht irgendwie so ein bisschen aus, dieses Teil. Hat so die Größe einer großen Pfanne, würde ich sagen.
Ja.
Mit zwei Griffen an der Seite. Mhm. Das Ganze kann man schon sagen, ist schon so billigste Bauart, ne? So, also das ist hier unten so angebracht.
Angemietet.
Der ganze Grill kostet komplett mit Unterlage irgendwas um die 35 Euro.
Mhm.
Aber so sehen diese Dinger halt auch in Thailand aus.
Ja. Ja?
Ich habe also diese Pfanne, aber diese Pfanne ist innen drin nicht komplett flach, wie du siehst.
Mhm, genau, sondern sie hat in der Mitte eine kreisrunde Wölbung nach oben. Und diese Wölbung hat Löcher in Form von so dünnen Schlitzen. Also nochmal, eine Pfanne mit planem Boden, der sich aber in der Mitte so 7 Zentimeter nach oben wölbt.
Ja, und jetzt ist es so, das ist ja nur diese Pfanne. Wir brauchen ja noch Hitze.
Genau, und die kommt woher?
In Thailand wird das mit Kohle befeuert. Das heißt, ich habe zu dieser Pfanne eigentlich noch ein Unterteil, etwas schwerer, wo ich also Grillkohle hineinpacken kann, anzünden kann und dann entwickelt sich die Hitze halt, ne? Ich finde, das sieht auch zusammen dann ganz gut aus und ich glaube zu wissen, dass man das so in diesen thailändischen Restaurants auch macht mit Kohle.
Mhm.
Wenn man das jetzt hier bei uns im Innenraum ähnlich wie bei einem Fondue machen möchte, dann wird dazu geliefert so ein transportabler Tischgaskocher. Wir haben hier den Kochmann 10-3000. Also das ist so ein ganz normaler Grillkocher, der gehört auch eigentlich gar nicht zu diesem Mukata dazu. Du siehst das, das ist komplett anderes Design.
Absolut.
Das ist einfach ein Grillkocher, den bekommt man dazu, wenn man das Set bestellt. Und ich kann nur sagen, deutlich schöner sieht das Ganze in der Kohlevariante aus. Das passt einfach besser zusammen. Da hast du diese Pfanne aus Aluminium oben, das Unterteil, was bündig abschließt. Und vor allen Dingen, Peter, es steht auch deutlich fester auf dem Tisch, weil eine Riesenkritik, die ich jetzt hier dran habe, ist, fass mal da dran.
Das ist super
wackelig. Ne?
Ja, und das hat wirklich damit zu tun, das müssen wir nochmal genauer beschreiben, dass dieser Gaskocher wirklich mit dem Oberteil überhaupt nichts zu tun hat. Er ist zum Beispiel auch schwarz und nicht aus Alu, wie zum Beispiel diese Pfanne. Das heißt, man hat wirklich das Gefühl, dass eigentlich zu der Pfanne ein anderes Teil gehört, was aber in dem Set nicht mit drin ist, sondern stattdessen dieser Gasgrill.
Ja, und wenn wir diesen Grill auf diesem, oder diese obere Pfanne, Mukata, benutzt haben auf diesem Gaskocher, da ist uns wirklich schon ein paar Mal passiert, dass man irgendwie Druck auf die Seite ausübt und das Ganze fast runtergerutscht ist. Ich frage mich, wie das ganze Teil irgendwie durch einen deutschen TÜV gekommen ist. Aber wie gesagt, also wenn sich das jemand kauft für einen Garten oder für die Terrasse, immer mit Kohle Unterteil nehmen, ist auch viel schöner, irgendwie eine Kohle heiß zu machen.
Da gibt es auch wahrscheinlich, würde ich jetzt mal tippen, ohne es zu wissen, auch verschiedene Ausführungen von, wahrscheinlich gibt es da ja auch, was weiß ich, eine Elektroausführung und so weiter.
Es gibt eine Elektroausführung, da hast du vollkommen recht, aber neben der Elektroausführung sehen die, glaube ich, fast alle so aus. Also bei meiner Recherche, ich habe immer diese Aluminiumteile gefunden, in dieser ganz einfachen Machart. Das hattest du vorhin schon gesagt. Also wir haben eben diese Pfanne in der Mitte dieser Wölbung, also ob man so einen halben Fußball da in dieser Pfanne hat.
Ja.
Und da sind so Schlitze drin und die sind auch so ein bisschen scharf. Das soll natürlich erstmal auch das Grillgut, was da oben drauf kommt, so ein bisschen festhalten.
Verstehe, da kommt also das Grillgut hin.
Genau.
Haben wir ja noch gar nicht gesagt.
Haben wir noch nicht gesagt. So, und jetzt haben wir ja vorhin gesagt, jetzt lösen wir es mal langsam auf, Suppe grillen. Ne? Es ist nämlich so, der Clou an der ganzen Sache ist, dass hier in diesem Kreis, in der Pfanne.
Also um die Wölbung in der Pfanne drumherum.
Da kommt eine Suppe rein.
Okay.
Der Clou ist, oben grillst du was drauf. Durch die Wölbung läuft der Bratensaft oder der Gemüsesaft runter in die Suppe und verfeinert die Suppe dadurch.
Verstehe.
Und dadurch, dass die Suppe die ganze Zeit auf diesem Grill vor sich hin köchelt, immer wieder bei dem Grillen Bratensaft hineinläuft, wird diese Suppe auch immer stärker. Und alle um den Tisch herum helfen mit, dass diese Suppe gut wird. Indem sie halt eigentlich nur was grillen und essen.
Grillgut auflegen, essen, verstehe.
Jetzt kommen wir mal zum Doing. Also ich will jetzt grillen, ne, mit Leuten zusammen am Tisch sitzen, Spaß dran haben. Dann brauche ich ja erstmal diese Brühe, um sie in diese Suppenrinne zu füllen. Und da muss man schon auf eins achten. Diese Brühe sollte am besten selbst gemacht sein, weil die meisten der fertigen Gemüse- oder Hühnerbrühen schon viel zu stark gewürzt sind. Aber wir haben ein Problem. Wir liefern die ganze Zeit Saft von gewürztem Fleisch oder Gemüse nach. Das Ganze reduziert sich über ein, zwei Stunden auch noch wahnsinnig ein. Wenn ich dann schon eine Brühe nehme, die unglaublich stark gesalzen und gewürzt ist, dann wird die immer kräftiger. Und mir wird das dann irgendwann zu viel.
Okay, das heißt, man würde also im Grunde nur eine sehr leichte Brühe
nehmen. Sehr leichte Brühe
nehmen. Entweder selbst gemacht. Wahrscheinlich stelle ich mir vor, könnte man auch nehmen Wasser und einfach einen Schuss Sojasauce reinmachen und mehr nicht.
Könnte ich mir vorstellen, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Muss ein bisschen vorsichtig sein, dass halt nicht überwürzt ist. Ne? Man benötigt einmal diese Brühe und dann Gemüse für diese Brühe.
Ah ja, das wird da reingelegt dann, ne?
Genau. Alles, was du dir so vorstellen kannst, was in so eine asiatische Suppe reinkommen könnte. Pak Choi.
Frühlingszwiebeln, Möhren.
Lauch.
Chinakohl, Pilze.
Pilze.
Sprossen.
Das kannst du alles schon hier unten so mit reinstreuen. Du kannst es auch oben erst grillen und dann runter tun. Ne? Und dann geht es also los, dass ich Fleisch habe und Gemüse klein geschnitten, dünn, oftmals auch mariniert. Knoblauch, Limette, Sojasauce. Wir geben auf jeden Fall zwei Rezepte. Einmal für die Marinade von Fleisch und Gemüse und einmal für eine Gemüsesuppe für unten mit in den Shownotes danach, dass man eine Anleitung hat, wie man es selber machen kann. Und natürlich auch, wo ich den Grill Mukata in Deutschland bekommen kann.
Ja.
Das steht in den Shownotes. So, was muss ich jetzt machen? Ich habe also einen Tisch, da sitzen Leute drumherum. Der Mukata wird langsam heiß. Ich fülle die Brühe ein, lege ein bisschen Gemüse rein und bevor ich jetzt das Grillgut auf diese Wölbung lege, muss ich diese Wölbung fetten. Der Fleischesser macht das mit einem Stück Speck, das er hier oben drauf legt, bis es warm ist, anfängt zu schmelzen, nimmt dann zwei Stäbchen und reibt dann dieses Stück Speck so über diese Grilloberfläche, über diese Rundung, reibt das damit ein. Wenn man jetzt vegetarisch unterwegs sind, isst, würde ich da ein Öl nehmen, Pflanzenöl nehmen, was hitzebeständig ist und damit das Ganze abreiben. Damit eben die Stücke Grillgut, auch Gemüse da oben nicht so stark anbacken. Und dann fange ich an, das Grillgut draufzulegen. Also Fleischstücke draufzulegen. Jeder hat so, isst schon überall so Schüsseln rum. Ne? Da ist Gemüse drin, vielleicht pur.
Also doch ein bisschen wie Raclette.
Es ist schon, absolut. Ja. Steht überall. Und diese, es ist eigentlich so eine Mischung aus Raclette und Fondue, weil unten habe ich ja auch, es gibt ja auch Brühefondue ne? Und unten habe ich halt diese Suppe noch. Ne? Und ich lege das drauf, wenn es fertig ist, nehme ich es halt, esse es. Jeder hat noch ein Schälchen vor sich stehen mit etwas Reis, weil nach einiger Zeit ist die Suppe ja auch gut. Gibt es eine Suppenkelle, nehme ich mir etwas Suppe heraus, packe das in mein Schälchen mit Reis rein und esse zu meinem Gemüse und zu meinen Fleischstücken auch noch diese Suppe. Und ich muss sagen, ich hatte ja vorhin gesagt, was macht mir am Grillen Spaß? Das ist das gemeinsame Zusammensitzen und ich stehe nicht in der Küche und muss kochen, sondern man bereitet ein bisschen was vor, sitzt dann aber zusammen und kocht sozusagen zusammen.
Ja klar.
Und das finde ich toll. Ich finde das Gerät irgendwie in seiner Einfachheit auch klasse.
Genial ist das, absolut.
Ich finde den Untersatz, den wir jetzt hier haben, nicht super toll. Ich würde sagen, ist okay, aber besser dieser Kohlebehälter. Ich habe ihn heute nicht dabei, aber wir können ihn uns nochmal angucken. Und in den Shownotes werden wir und auf der Webseite werden wir auf jeden Fall auch Bilder dazu bringen.
Ja, und ich bin ganz sicher, dass bei den großen Online-Händlern du ja auch jede Variante bekommst, oder?
Ja.
Also du musst ja nicht die Gasvariante nehmen.
Genau, es gibt verschiedene Größen. Ne?
Ja.
Und wie gesagt, das komplette Teil in dieser Größe, ich weiß gar nicht, wie viele Zentimeter das jetzt hier
aber
sind.
Aber es ist auch nicht 40, würde ich
40
sagen.
40 so. Kostet um die 35 Euro.
Ja.
Also kann man auf jeden Fall kaufen.
Ja, aber das ist eine klasse Anschaffung, finde ich auch. Das lohnt sich. Und ich finde auch, dass für so Menschen wie mich, die jetzt kein Fleisch essen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das trotzdem total Bock macht. Denn du kannst ja statt Fleisch auch jede Menge andere Sachen draufpacken, die müssen ja eigentlich nur die Eigenschaft haben, dass irgendein Saft austritt, der einen Geschmack in die Suppe bringt.
Genau.
Und der sich gut verträgt, vielleicht mit Röstaromen, durch das auf den Grill.
Paprika also zum Beispiel kann ich mir vorstellen.
Solche Sachen, Shiitake-Pilze, also absolut. Überhaupt jede Art von Pilz. Steinpilze, total geil. Wer die schon mal in der Pfanne gemacht hat, weiß, da tritt immer irgendwie eine Flüssigkeit aus, von der es sich auch immer lohnt, sie aufzufangen und später wieder ans Gericht zu tun, weil das eben so ein toller Eigengeschmack ist. Ne?
Und wenn wir jetzt mal über Gemüse sprechen, das vielleicht nicht unbedingt, wo nicht unbedingt Saft austritt, aber die dann die Suppe trotzdem, wenn sie gegrillt werden, bereichert, würde ich sagen, das Beispiel, was du ganz am Anfang gegeben hast, Frühlingszwiebel. Ne? Die hier gegrillt, okay, ich glaube nicht, dass da wahnsinnig viel Saft raus in die Suppe läuft, aber sowas dann gepaart mit einer leckeren Suppe unten kann ich mir auch klasse vorstellen.
Ja genau, das meinte ich eben. Ne? Man muss die Sachen ja nicht zwingend grillen und dann auch essen, sondern man könnte sie auch grillen und dann in die Suppe legen. Denn damit transferierst du ja die Röstaromen vom Grill auch in die Suppe, was absolut genial ist. Ja.
Finde ich auch. Also ich bin auch wirklich begeistert, es macht Spaß, es kostet nicht viel, keine Einstiegshürde. Man ist an den Originalproduktgeschmack noch ziemlich nah dran, ja. Ich finde zum Beispiel auch nicht, dass jedes Fleisch, was da oben drauf muss oder kommt oder jedes Gemüse immer mariniert werden muss. Weil überleg mal, du hast unten eine Suppe, ja, die, da kommt Gemüse rein, da kommt auch noch ein bisschen Sojasauce rein und so weiter. Mein Gott, ich muss jetzt nicht auch noch das Fleisch da oben marinieren. Da darf auch mal gerne Hühnchen, Paprika und so weiter einfach so Natur drauf. Ja, also ihr hört und du merkst es auch, ich bin davon total angetan. Ich finde, das Ding sieht auch witzig aus.
Ja, und es ist eine schöne, es ist eine schöne Alternative, um sich einfach mit Freunden einen schönen Abend zu machen. Ich komme noch ein letztes Mal auf mein Raclette oder Fondue Beispiel, denn damit ist es ja durchaus vergleichbar. Man trifft sich mit ein paar Leuten, man sitzt gemeinsam um so ein Teil rum, mehrere Stunden, hat kleine Schüsselchen mit seinen Zutaten auf dem Tisch, ne? Und so langsam und langsam bereitet man sich sein Essen zu. Und alle gemeinsam, ist wahrscheinlich auch grundsätzlich zu viel.
Zu viel? Ach so.
Ja, man ist ja immer zu viel. Ja, also beim Raclette, eigentlich ist man ja nach zwischen 4 bis 6 Pfännchen satt, aber ich esse immer 10.
Ja, klar. Und weil du gerade sagtest, es ist so gesellig, man sitzt lange zusammen. In thailändischen Restaurants ist es meistens auch zeitlich limitiert. Ne? Also nach 1,5 Stunden ist Schluss oder nach 2 Stunden, weil man kann da natürlich...
Weil sie einen Tisch räumen wollen, weil sie Geld verdienen wollen.
Genau, ne? Und damit nicht jeder noch ein Stück Fleisch oben drauf tut und eine Stunde dafür braucht.
Ja, ne? Ja, natürlich.
Genau.
Ja. Ja, klasse Empfehlung von dir. Ich würde gerne unsere Hörerinnen und Hörer dazu aufrufen, uns Feedback zu geben, wenn sie das denn mal ausprobiert haben, denn mich würde sehr interessieren, was ihr davon haltet. Gibt's noch andere Ideen, was man damit machen kann mit dem Grill? Andere
Karnevalsverkleidung als Hut aufsetzen oder was meinst
das
du?
Das ist auch gut. Ja. Ich meinte jetzt aber tatsächlich Essen. Ich habe vor, so lange ist es noch nicht her, 1,5 Jahren oder sowas, tatsächlich sowas Ähnliches schon mal gesehen. Da hat einer auch gesagt, ich habe hier so einen thailändischen Grill. Der sah sehr aus wie deiner, hatte aber, glaube ich, in dieser Grillfläche keine Löcher, sondern nur so Rinnen, aus denen die Flüssigkeit dann in die Suppe geleitet wurde. Elektro.
Ja, genau.
Und der hat damit einen Weihnachtspunsch gemacht und hat in diese Rinne um die Grillfläche herum Wasser gegeben, Grill angemacht, Wasser heiß gemacht. Dann kamen da Teebeutel mit Weihnachtstee rein, ich glaube Zimtstangen, Nelken und ein Schuss Weißwein. Und dann hatte er auf so einem Teller verschiedene Früchte. Ich glaube, das waren Orangen und Äpfel und die hat er mit Rum übergossen. Und der Rum ist dann erstmal in diese Früchte gezogen. Und dann kam schon der erste Clou. Dann hat er auf die heiße Grillfläche Zucker gegeben. Und dann ist dieser Zucker durch die Hitze des Grills karamellisiert. Langsam in die, was bei dir Suppe ist und bei ihm also Punsch, langsam in die Flüssigkeit gelaufen. Und dann ist er hergegangen und hat diese Orangen und Äpfel und ich glaube, es waren auch noch ein paar Beeren oder sowas dabei, auf die Grillfläche gelegt, hat nochmal großzügig Rum drüber gekippt, den ganzen Spaß flambiert, also angezündet mit dem Feuerzeug, sah dann auch eindrucksvoll aus.
Ja.
Ne? Und das fand ich aber mal dann auch irgendwie so eine witzige Idee. Ne? Und jetzt, wo du dieses Teil mitbringst, stelle ich fest, aha, das war so ein Mukata.
Ja, also ich kenne diesen anderen elektrischen Grill auch, der ist schwarz, den ich kenne.
Ja.
Also es gibt diese ganz einfachen Alu-Dinger für ganz kleines Geld. Und dann gibt es Tom irgendwas, ich komme jetzt wirklich nicht auf den Namen. Bekommt man auch online, der ist elektrisch und ist eben auch aufgrund, weil er elektrisch ist, hat ein bisschen anderen Aufbau. Ne? Hat für mich natürlich jetzt nicht ganz so den Charme wie so ein Kohlebehälter zu haben.
Das ist doch klar. Wahrscheinlich ist der Vorteil der elektrischen Variante, einfach ist es noch verträglicher mit Innenräumen.
Absolut, natürlich. Aber das Rezept, was du gerade genannt hast, also der Punsch, ich glaube, den könnte man hier auch mit dem Original-Mukata machen. Also.
Ja, jetzt hat der natürlich in seiner Grillfläche Löcher. Mhm. Und ich frage mich, ob nicht also sowas wie der karamellisierte Zucker auch durch die Löcher auf das Unterteil läuft. Oder
ich glaube nicht, wenn du das so drüber streust hier, legt sich das, glaube ich, alles in diese Zwischenräume und läuft dann auch hier so runter. Aber ich bin mir natürlich auch nicht ganz sicher.
Das großzügige Ablöschen mit Rum
ja,
und Anzünden,
das ist ein Problem.
Ob das so funktioniert. Ne?
Da bin ich mir auch nicht.
Müsste man gucken.
Nee, das funktioniert, glaube ich, nicht, weil das wird ja wirklich in die Flamme gehen.
Ja,
okay,
ja,
du hast recht. Also vielleicht doch nicht backen zu Hause, Kinder.
Ja. Nee, aber tolles Teil. Finde ich eine super Empfehlung von dir. Und da kann man sich ja schon fast wünschen, dass das neben Fondue und Raclette Einzug hält in die deutschen Wohnzimmer, weil ich es ein Hammer-Exportartikel finde.
Ja. Ja, schön. Sind wir schon durch, oder?
Ja, schon ist gut. Ne?
Ja.
Ich sehe 1:10.
Ah ja, okay. Ja, du schneidest ja noch alles.
Ja,
möglich.
Natürlich, okay. Nein, sind wir schon durch.
Sind wir schon durch. Dann haben wir noch unsere Rubrik kulinarische Erlebnisse.
Genau. Und da haben wir was Interessantes zu erzählen. Wir haben ja gerade in Deutschland die Situation, dass durch die vielen und auch furchtbaren Kriege Menschen aus aller Herren Länder zu uns kommen, als Flüchtlinge.
Mhm.
Insbesondere aber aus dem arabischen Raum. Und diese Menschen bereichern in Deutschland die Gastroszene, also die Restaurantszene. Denn natürlich entstehen durch die Geflüchteten unter anderem Restaurants. Und ich finde, das ist eine unheimlich schöne Gelegenheit, um einfach mal, ohne eine Fernreise unternehmen zu müssen, kulinarisch über den Tellerrand zu blicken.
Mhm.
Indem man sich einfach mal erkundigt, wo im eigenen Heimatort Flüchtlinge kochen oder durch eine Google-Suche sowas mal rausfindet. Wo gibt es sowas bei mir in der Gegend? Gibt es möglicherweise auch schon Restaurants? Um dann mit offenem Herzen und offenen Augen, also mit so ein bisschen Entdeckergeist, da einfach mal hinzugehen. Und das ist kulinarisch einfach unglaublich bereichernd. Neben der Tatsache, dass das natürlich oft interessante Begegnungen sind mit den Leuten, weil die natürlich einfach unheimlich nett sind und auch Anschluss suchen. Ne? Sonst würden sie ja bei solchen Initiativen nicht mitmachen. Ne? Gibt es einfach schöne Restaurants, wo man, wie gesagt, seinen kulinarischen Horizont erweitern kann. Ne? Und ich sag mal nur eine Sache, weil ich das echt abgefahren finde. Ne? Also was da so passieren kann. Ne? Es gibt in Damaskus in Syrien auf einem Bazar einen unheimlich alte, bei uns heißt das Eisdiele, da ist es ein Eissalon, sag ich
okay.
mal, ne? Wo dieses arabische Eis serviert wird. Das ist aus Milch, Sahne, Rosenwasser kommt da meistens rein und dann dieses, jetzt habe ich den Namen vergessen, das ist so ein Harz mit Zucker, ne? Was so einen typischen Geschmack gibt. Und dieses Eis wird auch nicht mit einer Eismaschine gemacht, sondern das wird geschlagen und nimmt dann tatsächlich so eine feste Form an, die man also auch auftürmen kann und so. Das schmilzt nicht so schnell wie unser Eis.
Okay.
Das wird dann angereichert mit meistens Pistazienkernen und dann Früchten, Beeren und so weiter. Und dieser Eissalon, dieses Restaurant namens Bagdash in Damaskus, ist also wirklich eine Instanz, eine Institution in Syrien, weil es schon so alt ist, von 1895. Ich habe mir, bevor wir jetzt hier losgelegt haben mit dem Podcast, bei TripAdvisor so ein paar Bewertungen durchgelesen, wie die Leute das so finden und alle gehen da wirklich voll drauf ab, 5 von 5 Sternen überall.
Mhm.
Naja, und was jetzt also passiert ist, ist, dass ein Mitarbeiter dieser Eisdiele tatsächlich flüchten musste vor dem Krieg und ist in Berlin gelandet. Und hat dann irgendwann tatsächlich in der Sonnenallee in Berlin eine kleine Eisdiele aufgemacht, wo es dieses Eis gibt. Und wie geil ist das bitte? Weißt du, also wann kommt man schon mal, sag ich jetzt mal so, ne, als Otto-Normalverbraucher irgendwie aus dem gut situierten Deutschland nach Damaskus? Und jetzt kannst du ohne viel Aufwand dieses total coole Eis von diesem Typen probieren. Ich finde, das ist der Hammer. Das ist natürlich eigentlich auch ein bisschen ganz schrecklich, aber auch super.
Du, wo du das gerade sagst, Sonnenallee, ich war ja vor einer Woche
in Berlin, ja.
In Berlin und streue da so abends durch die Straßen, 38 Grad, super heiß und sehe vor mir irgendwann eine tierische Schlange von Leuten und die haben angestanden an einer Eisdiele und auf der, also da war der Bordstein dazwischen, links stand eine riesige Schlange, also wirklich 2, 3 Leute nebeneinander, Schlange 20 Meter und Eisdiele und die hatten im Background, also diese Eisfläche, so ein aufgetürmtes Eis. Man, keine Ahnung, ich weiß wirklich nicht mehr, weil ich einfach so rumgestreunt bin, ob das jetzt in der Sonnenallee war.
Ja.
Aber es war auf jeden Fall, sahen auch irgendwie ein bisschen orientalisch aus, die Leute. Und
könnte ja sowas gewesen sein.
Könnte ja
sowas sein. Es ist ja auch nicht ausgeschlossen. Mhm. Ich weiß jetzt von diesem Typen, der tatsächlich im Bagdash in Damaskus arbeitete und jetzt eben in Berlin gelandet ist. Aber ich meine, es gibt ja genug Läden, würde ich mal sagen, im orientalischen Raum, wo diese Art von Eis verkauft wird. Und warum soll nicht auch noch wer anders auf die Idee kommen, orientalisches Eis zu verkaufen? Ne? Also das ist so bereichernd. Ne? Ich finde das toll. Wir haben auch hier bei uns in Münster zum Beispiel zwei Restaurants. Das eine ist ein, ja würde ich mal sagen, da gibt es so orientalische Mischküche, alle möglichen Einflüsse, afghanisch, syrisch, persisch und so weiter. Aber eben von so einer Initiative ursprünglich mal gegründet, genau. Wo tatsächlich Flüchtlinge kochen, arbeiten, servieren und so weiter. Ne? Ist eine tolle Sache. Oder direkt bei dir um die Ecke gibt es das El Ben. Ist auch ein von Syrern betriebenes Restaurant, was auch auf so eine Initiative zurückgeht.
Total gut besucht, wirklich.
Ja.
Hat unser Viertel auch total bereichert. Und super, haben Tische draußen und so weiter. Während der Weltmeisterschaft haben den Fernseher draußen gehabt. Also tolle Stimmung.
Die, und die verkaufen Manakish. Ne? Das ist ein syrisches Streetfood. Einfach so ein Hefe-Mehl-Teig, so ein bisschen wie so ein Pizzateig, wo es verschiedene Beläge für gibt und der dann geklappt und gegessen wird. Ne?
Ja.
Aber das ist doch eine wunderbare Art, sich zu begegnen. Ne? Und ich will einfach nur die Leute dazu anhalten, nach sowas mal zu suchen und ein bisschen kulinarisch über den Tellerrand zu blicken. Ne? Mhm. Ich habe mal so ein bisschen geschaut. In Hamburg gibt es Sali Baba im Eppendorfer Weg. Allein die Webseite ist schon ein Gedicht, also da muss ich unbedingt mal hingehen, wenn ich in Hamburg bin. In Oberhausen, Marktstraße, das Royal, auch von Flüchtlingen betrieben. Refugees Kitchen gibt es in Oberhausen, das ist ein Foodtruck, der durchs ganze Ruhrgebiet fährt, von Stadt zu Stadt. In Stuttgart gibt es eins am Weißen Hof, Red Enjoy Refugees Best Kitchen, das habe ich mir noch aufgeschrieben. Ah ja genau, Kreuzberger Himmel, Yorkstraße in Berlin. Ich fahre nächste Woche nach Berlin, da werde ich auch hingehen, denn da gibt es Grünkohl mit Zitroneneis.
Geil. Haben wir
schon rausgesucht. Ich meine, wie abgefahren ist das,
weißt du?
Ja. Da finde ich einfach super, ne? Und solche Sachen mal auszuprobieren.
Musst du unbedingt vom Bericht nachher.
In Bochum, in der Fußgängerzone, sehr schöner Titel, Mac Damaskus.
Ja.
Mac Damaskus.
Oh Gott, die werden bestimmt bald abgemahnt.
Ne? Bochum, Kortumstraße und so weiter, ne?
Ja.
Einfach mal googeln, ne? Also ich finde sowas super. Einfach mal ausprobieren.
Ja, man merkt, da ist vielleicht ein bisschen platt, aber tatsächlich ist es einfach so. Essen verbindet.
Das total. Merkt man.
Und das Essen ist auch oftmals der einfachste Zugang zu anderen Ländern, anderen Kulturen, anderen
Leuten. Der Mensch ist ein soziales Wesen.
Absolut,
und wo sitzt man zusammen beim Essen?
Beim Essen,
absolut.
Genau.
Absolut. Und man kommt leicht ins Gespräch.
Genau. Ich war erst vorgestern wieder im El Ben.
Ja.
Ist toll. Die sind wirklich total freundlich, die Leute. Man kommt immer ins Gespräch.
Ja, die wollen ja auch.
Ja.
Und die Begegnungen sind einfach unheimlich schön.
Ja.
Und es ist eine super Gelegenheit, sich kulinarisch einfach mal ein bisschen weiterzubilden.
Okay.
Machen wir einen Podcast zu.
Ja. War ja wieder ganz schön lange, ne?
Ja.
Zu lange, Peter?
Ach nein, weißt du, ich meine, wer sich für so ein Thema interessiert, der möge es doch vielleicht auch in Ausführlichkeit behandelt wissen. Und so ein Podcast muss man ja nicht am Stück hören.
Naja, muss man nicht am Stück hören, genau. Ich würde es ja manchmal auch gerne kürzer machen, aber irgendwie, es ist auch interessant. Und wenn man dann so ins Reden kommt und dann will man es auch genau beschreiben und so, es macht doch einfach Spaß. Und ich sehe es so wie du, man muss ja nicht einen Podcast hören von 0 bis eine Stunde durchhören oder 2 Stunden. Keine Ahnung, man kann eine halbe Stunde beim Bügeln hören, eine Viertelstunde hören bei der Autofahrt und so weiter.
Ja, also ich selber konsumiere Podcasts eigentlich nur in Teilen. Was dabei hilft, ist eine gute Podcatcher-App, denn die merkt sich einfach immer, bis wohin man gehört hat. Und wenn man dann zwischendurch was anderes gemacht hat und weiterhören will, dann weiß die App noch genau, an welcher Stelle man aufgehört hat. Pocket Casts wäre so eine Empfehlung, kostet allerdings ein bisschen was. Overcast ist super und ist umsonst. Wer ein iPhone hat, Apple Podcasts ist gar nicht schlecht und umsonst. Also einfach ausprobieren.
Ja, ich hoffe auch, dass sich keiner abschrecken lässt, wenn er die Länge sieht auf iTunes oder Spotify, 1,5 Stunde. Man kann es in Stücken hören, ist ja kein Problem.
Absolut. Okay, wenn jemand was über uns erfahren will, Billy, was soll er machen?
Also erstmal fände ich es natürlich toll, wenn euch diese Folge gefallen hat. Wenn ihr in den sozialen Medien die Folge vielleicht teilt. Ihr findet uns bei Facebook, bei Twitter, Instagram und das bekommt ihr alles mit über unsere Webseite herd-und-ofen-podcast.de. Da findet ihr auch die Feeds, die ihr abonnieren könnt. Ihr findet dort den Link zu iTunes, den Link zu Spotify.
Genau, und unter herd-und-ofen-podcast.de/3 gibt es alle Informationen zu dieser Folge zum Thema Grillen, Link zu dem Thai-Tisch-Grill, alle Rezepte, die Bratwurst-Rezepte von Billy und so weiter. www.herd-und-ofen-podcast.de/3. Wenn ihr gut findet, was wir hier machen und uns helfen wollt, wäre es für uns außerdem richtig super, wenn ihr, wenn diese Episode gleich vorbei ist, auf iTunes geht und uns eine Bewertung hinterlasst für den Podcast. Wir versprechen euch, wir lesen jede einzelne, aber diese Bewertungen bei iTunes, die sind einfach für den Podcast unheimlich wichtig, weil den das nach vorne bringt. Ne? Wenn ihr ansonsten Fragen habt, Wünsche habt, Themenwünsche oder, dann freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt. Entweder auf Social Media, hat der Billy gerade alles gesagt, oder per E-Mail peter@herdundofen-podcast.de oder an billy@herdundofen-podcast.de.
Genau, hat riesig Spaß gemacht, Peter.
Fand ich auch. Jetzt gibt's ein Schlückchen Wein, wie immer.
Alles klar.
Alles klar. Also, liebe Leute, alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao. So, Billy, nächste Woche geht's weiter, ne? Kartoffel.
Kartoffel, freue mich schon drauf.
Freue mich auch schon drauf. Hab noch ein bisschen was zu recherchieren.